begrüße ich jetzt nochmal ganz herzlich heute zur Podiumsveranstaltung zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Breitensport. Schön, dass ihr alle da seid und auch zum Samstagabend euch hier versammelt habt. Bevor wir dazu kommen, dass die ReferentInnen, die wir eingeladen haben, sich auch selber vorstellen, möchte ich noch kurz anmerken, dass die Rosa Löwen, das ist ein schwul-lesbischer Sportclub hier in Leipzig, heute leider absagen mussten. Sie waren angekündigt, aber dann gab es eine terminliche Überschneidung. Aber ganz kurzfristig haben wir Frau Dr. Petra Zschoppe gewinnen können. Das nur als Anmerkung. Und vorher, bevor es richtig losgeht, endlich wollte ich noch, für manche ist es vielleicht manchmal nicht ganz klar, was heißt eigentlich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt? Da wollte ich noch ganz kurz und knackig drauf eingehen. Wir sprechen ja auch immer von LSBTIQ. LSB steht dabei für den Teil der sexuellen Vielfalt, also L für lesbisch, S für schwul, B für bisexuell. Und T, I und Q in der Regel für die geschlechtliche Vielfalt. T für Trans. Was sind Transpersonen? Das sind Menschen, die sich nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, sich nicht damit identifizieren. Entweder mit dem anderen Geschlecht, wenn man jetzt binär denkt, sich eher identifizieren oder sich auch als nicht-binär, agender oder außerhalb dieser binären Geschlechterordnung verstehen. Bei Interpersonen fällt anhand der körperlichen Merkmale in verschiedenerlei Hinsicht die Zuordnung von binär denkenden Ärztinnen und Hebammen die Zuordnung zu einem Geschlecht, männlich oder weiblich, schwer. Das kann schon im Kindesalter der Fall sein oder äußert sich auch erst später. Queer hat mehrere Wortbedeutungen. Entweder als Sammelbegriff für LSBTI wird es benutzt oder auch als eine eigene Kategorie oder auch als Kritik daran, dass man sich sozusagen eher keiner Kategorie zuordnet. Und ich habe ein kurzes Glossar nochmal in den Chat gepostet. Wer auch zwischendurch dann nochmal das ein oder andere nachschlagen möchte, kann das währenddessen gerne machen. Oder wie gesagt, immer gerne nachfragen, wenn wir über etwas sprechen, was wir vielleicht lieber nochmal erklären sollten. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit der Vorstellungsrunde. Ich habe schon kurz gesagt, wer ich bin und möchte euch jetzt auch dazu einladen, das zu tun. Bitte sagt doch euren Namen, eure Funktion, in der ihr heute hier seid und vielleicht auch noch, welche Sportart ihr denn zurzeit privat ausübt. Ich bin eher unsportlich. Ich mache im Moment Yoga mit YouTube-Videos, aber sonst nicht viel. Aber Nick, fang doch mal an. Und sag, wer du bist.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Nick Heinz. Ich benutze Er-Pronomen und ich bin Teil von Transinter NB Action. Das ist eine politische Selbstorganisation von transinter- und nicht-binären Personen. Bin auch einer der Jugendgruppenleiter der Transinter-Jugendgruppe der Rosalinde in Leipzig und bin selbst Mitglied des Vereins Sidekick. Das ist ein Thai-Box-Verein, wo es aber mittlerweile auch noch andere Sportangebote gibt wie Yoga und Fitnessangebote, Rückenfit etc. Genau, und das Besondere an dem Verein ist, dass es ein FLINT-Verein ist. Also FLINT steht für Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binär und Trans.
Wunderbar. Und du übst da welche Sportart aus? Hast du jetzt schon gesagt? Ich habe nicht zugehört.
Thai-Boxen und so diverse Fitness-Sachen.
Alles klar. Ich poste mal kurz den Link zum Sidekick hier rein und frage dich, Adrian, mach doch mal weiter mit.
Ja, hallo, ich bin Adrian aus Hamburg, unter anderem von der DGTI. Und ich bin hier eigentlich heute als queerer Sportler. Also ich bin selbst trans und habe mein Leben lang Wettkampfsport gemacht, immer wieder mit Unterbrechung. Und unter anderem auch natürlich anfangs dann als Frau und während der Transition und dann später auch als Mann.
Welche Sportarten waren das?
Das letzte war jetzt Brazilian Jiu-Jitsu. Und ansonsten habe ich eigentlich alles an Kampfsportarten mal gemacht, was es so gibt.
Und willst du noch kurz erklären, was DGTI heißt?
Das ist die Deutsche Gesellschaft für Transsexualität und Intersexualität. Genau. Also eine der großen Interessensvertretungen in Deutschland.
Schön. Frau Dr. Zschoppe.
Okay. Als Letzte in die Runde gekommen, relativ kurzfristig, und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich in meiner Funktion als Vizepräsidentin im Landessportbund Sachsen-Anhalt angefragt wurde, weil dort ja auch ein sehr gutes, wichtiges vorbildhaftes Projekt, stark im Sport zum Thema Kampf gegen Trans- und Homophobie im Sport angelegt ist. Oder aber, hätte auch sein können, über meine Ehrenamtsfunktion im Deutschen Olympischen Sportbund. Im DOSB bin ich als Vizepräsidentin, also Ressortbezeichnung für Frauen und Gleichstellung, aber generell für das Thema Chancengleichheit, gleiche Teilhabe unterwegs. Und sitze jetzt im Moment aber hier in meinem Büro in der Leipziger Universität, Blick aufs Elsterflussbecken, wenn ich mal nach rechts schaue. Und hier verdiene ich dann werktags mein Geld mit Themen in der Sportsoziologie. Und die berühren ja eigentlich zwangsläufig dann auch Themen von ungleichen Chancen, was Zugang, Ausübung von Sport auch anbetrifft. Ja, die Frage, welchen Sport ich selbst ausübe, ich habe vorhin schon gesagt, im Moment eher so Extrem- oder Ultra-Videoconferencing, wo unser ganzes Semester auch als Digitalsemester abläuft. Nicht so mega vergnüglich, aber ansonsten gehe ich sehr gerne laufen.
Schön, ja, ich glaube, das können viele nachvollziehen. Tatsächlich haben wir Sie eingeladen wegen der vielen, vielen Funktionen, die Sie innehaben und weil der Benjamin, der sich jetzt vorstellt, Sie empfohlen hat.
Benjamin. Genau, hallo, Benjamin Czonka. Ich bin Sportwissenschaftler, auch mit dem Schwerpunkt am Ende im Bereich Sportsoziologie und auch hier als Mitarbeiter von Vorspiel Berlin, einem queeren Sportverein in Berlin, der zweitgrößte Sportverein in Deutschland. Und in den letzten Jahren tatsächlich in dem ganzen Bereich queere Vielfalt im Sport auch aktiv. Ja, und ich habe mal vor etlichen Jahren Leichtathletik sportlich betrieben als Leistungssport, bin dann zum Freizeit- und Breitensport übergegangen, über Volleyball hin zu Pilates und gesundheitsorientierte Fitness. Das kommt dann irgendwann so. Genau.
Wunderbar. Vielen Dank. Ja, Adrian, ich würde gerne mit dir anfangen. Du hast gesagt, du hast als Transmann schon sehr lange in verschiedenen Konstellationen, bei verschiedenen Sportarten dich engagiert. Und da wollte ich, oder nicht nur als Transmann, auch vor deinem Outing, so wie ich das rausgehört habe. Und da wollte ich gleich mal nachfragen, wie ist das denn für dich da gelaufen? Hast du da in Sportvereinen dich engagiert? Wie war das dann auch mit der Transition bei dir? Konntest du an Wettbewerben teilnehmen? Wurdest du angefeindet? Gab es Barrieren? Wie hast du das wahrgenommen?
Also bei mir war das so, ich habe mit 32 Jahren die Transition gemacht, dass ich es auch noch ein paar Jahre rausgeschoben hatte, weil mir der Wettkampfsport so wichtig war. Und es war einfach vollkommen klar, solange ich da als Frau antrete, ohne Testosteron halt noch, konnte ich gute Erfolge erzielen. Ich war zweimal Europameister in dem Sport, habe einen dritten Platz bei der Weltmeisterschaft gemacht. Also es war schon ja, ein wichtiges Hobby für mich. Bis dann irgendwann der Punkt kam, wo ich dachte, nee, das geht jetzt einfach so nicht weiter. Und das ist jetzt wichtiger. Und habe mich dann auch im Sportverein geoutet und habe dann noch ein halbes Jahr gehabt, bevor medizinische Maßnahmen oder rechtliche Maßnahmen bei mir begonnen haben, wo ich dann noch als Frau gekämpft habe und alle schon immer Adrian riefen, wenn ich dann angefeuert wurde auf der Matte. Und habe dann nach einem halben Jahr, hatte ich das leicht getimt gehabt, dass ich die Vornamens- und Personenstandsänderung zeitgleich gemacht habe mit dem Testosteronbeginn, weil ich mir einfach diese ganzen Diskussionen auch ersparen wollte. Und ich habe mir einfach einen neuen Perso besorgt und mich mit dem neuen Perso beim Sportverband neu angemeldet, weil ich ein bisschen Bedenken hatte, wie das mit Diskriminierung laufen würde, ob da irgendwie überhaupt Verständnis wäre und dachte, das spare ich mir jetzt und habe es einfach so ganz klar geregelt und habe von da an dann angefangen, bei den Männern zu kämpfen.
Und das ging auch dann auch bei offiziellen Wettkämpfen und so weiter oder auch in der Mannschaft dann problemfrei ab? Oder?
Naja, also von der Organisation her halt schon, weil das ja keiner irgendwie in Frage stellen konnte. Da stand jetzt ja Adrian mit dem Perso, auf dem Adrian drauf stand. Und was natürlich schwierig war, war dieser Kraftunterschied. Das ist ein riesiger Kraftunterschied, ob man jetzt mit Testosteron trainiert hat oder ohne. Und das dauert vielleicht so 2 Jahre, bis man ungefähr auf ein ähnliches Niveau kommt. Und bei mir war das ganz stark so, die ersten 2 Jahre, ich war sofort stärker oder relativ schnell stärker, aber ich habe auch ganz viel Schwierigkeiten gehabt. Also mein Körper, der braucht ja einfach Zeit, um sich dran zu gewöhnen, dass da jetzt irgendwas anderes in mir drin ist. Und das hat natürlich die erste Zeit war das so, ich war den hoffnungslos unterlegen körperlich und hatte mich gezielt und halbwegs darauf vorbereitet, dass ich jetzt gegen Männer kämpfe, die einfach viel, viel stärker sind als ich. Und habe einfach darauf geachtet, dass ich mich nicht verletze, weil ich erstmal wieder Wettkämpfe machen wollte. Und es war klar, ich werde verlieren oder ich werde sehr wahrscheinlich verlieren. Aber ich wollte trotzdem mich da langsam wieder reinarbeiten und das natürlich sicher machen.
Okay, dann darf ich verraten, dass du eigentlich in Hamburg gerade zu uns geschaltet bist und der Nick, auf den ich jetzt oder den ich jetzt ansprechen möchte, Nick, du bist in Leipzig, so wie ich jetzt auch. Und da wollte ich fragen, so zum Thema Sachsen und so, wie ist das denn mit Angeboten in Leipzig oder vielleicht kannst du auch was generell zu Sachsen sagen, aber erstmal für Leipzig. Gibt es da spezielle Angebote für trans-, inter-, nicht-binär? Du hast ja schon gesagt, du bist aktiv in einem Verein, der auch für FLINT, also Frauen, Lesben, inter-, nicht-binär, trans, ausgeschrieben ist. Ist das der einzige Verein?
Das ist der einzige Verein, der FLINT-only ist. Also es gibt noch andere Angebote, zum Beispiel eine Basketballmannschaft vom Roten Stern Leipzig, die auch eine FLINT-Mannschaft ist, und so einzelne Trainings manchmal in Vereinen. Aber ansonsten ist da Sidekick relativ einzigartig, was diese Ausrichtung angeht. Und ich würde sagen, es gibt so vielleicht so zwei unterschiedliche Traditionen, die so ein bisschen so exklusive Sporträume aufmachen. Das eine sind so Sportvereine, die so sich auf die sexuelle Vielfalt beziehen. Das wäre dann zum Beispiel so ein Verein wie die Rosa Löwen in Leipzig, die auch unterschiedliche Sportarten anbieten, ne? Und da gibt es Pendants in vielen anderen Städten. Und das andere sind Vereine, die eher aus so einer feministischen Tradition herauskommen und dann Frauenvereine sind oder im besten Fall eben auch FLINT-Vereine. Und genau, es gibt natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, in den regulären Sportangeboten teilzuhaben. Genau, aber bestehen natürlich auch einige Hürden, da überhaupt Zugang zu finden. Aber das kann man natürlich auch nicht so pauschalisieren. Also es gibt auch natürlich genug Sportangebote, die auch für trans-, inter-, nicht-binäre Personen irgendwie attraktiv sein können, ohne dass sie da so einen exklusiven Sportraum erstmal aufmachen müssen.
Ja, und wir haben jetzt schon ein bisschen bei Adrian rausgehört. Er hatte jetzt schon sozusagen mit gewissen Umstellungen zu kämpfen, aber so eine richtige Diskriminierungserfahrung habe ich da jetzt weniger rausgehört. Was wäre denn, wenn du jetzt auch auf die Gruppe schaust, in der du dich ja auch engagierst, also jetzt nicht in der Sportgruppe, sondern in der trans-inter-nicht-binären Gruppe in der Rosalinde. Das ist übrigens ein LGBTQ-Szeneverein, möchte ich sagen, Selbsthilfeverein in Leipzig. Welche Hürden sozusagen nehmen diese Menschen in deiner Gruppe war oder warum wäre so ein FLTI oder FLINT-Angebot besonders attraktiv? Warum könnte man ja auch sagen, braucht es das überhaupt? Ihr könnt ja auch in jeden anderen Sportverein gehen.
Ja. Also ich glaube, die größte Angst, die Menschen haben, ist einfach die vor Diskriminierung. Also Sport ist ja so vielleicht eine der letzten verbleibenden Sphären, die so ganz stark auf die Geschlechterbinarität ausgelegt sind und wo es auch so geschlechterbinäre, ganz scharfe Trennungen gibt. Und entsprechend haben natürlich viele Leute einfach Angst davor, dass sie zum Beispiel nicht erwünscht sind, dass sie vielleicht von anderen Personen im Verein Diskriminierung erfahren oder ja einfach in ihrem Geschlecht devalidiert werden, zum Beispiel falsche Namen, falsche Pronomen verwendet werden. Das ist erstmal eine Angst, also auch eine vorweggenommene und auch aufgrund der vielfältigen Erfahrungen, die Menschen ohnehin machen in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich auch eine berechtigte, weil viele Leute auch einfach Diskriminierung erfahren und dann entsprechend irgendwann ganz aufhören, Sport zu machen. Ja. Und es gibt natürlich auch neben dieser Diskriminierungsamt gibt es halt auch noch andere Gründe, die vielleicht eher so in der Infrastruktur auch von einem Verein liegen. Also es klingt erstmal banal, aber sowas wie Umkleiden, Toiletten, Duschen, es sind auch in der Regel, sind die Geschlechter getrennt oder das sind auch noch so Gruppensituationen. Also viele Leute, zum Beispiel Transpersonen, haben mit Dysphorie zu tun, also sprich so ein ganz grundlegendes Unbehagen mit dem eigenen Körper, gerade wenn es so um geschlechtlich konnotierte Körperteile geht oder auch viele Interpersonen, die traumatisierende Operationen erfahren haben in ihrer frühen Kindheit, ne? Also es gibt bei vielen Leuten körperliches Unbehagen und wenn man dann in einer Gruppenumkleide oder in einer Gruppendusche irgendwie sich nackt machen muss, dann ja, kann das einfach eine so große Hürde sein, einfach weil das so viel Scham besetzt ist, dass das dann überhaupt nicht mehr möglich ist, für Leute überhaupt an dieses Sportangebot ranzukommen.
Ja, danke schön. Benjamin, du bist ja selber aktiv beim SSL in Vorspiel SSL, entschuldige, in Berlin. Das ist ja auch ein geschichtsträchtiger schwul-lesbischer Sportverein. Das heißt ja schon ein bisschen, ihr habt eher auch historisch gesehen den Schwerpunkt eher auf der Integration oder der Beschäftigung mit der sexuellen Vielfalt. Auch da habe ich das Gefühl, das ist nach wie vor keine Normalität jetzt so im Mainstream-Breitensport. Kannst du das ein bisschen beschreiben, in welcher Weise das nicht der Fall ist und wie sozusagen der Vorspiel SSL da in dieser Hinsicht arbeitet?
Ja, also zum einen, dem Namen bedingt ist Vorspiel auch offiziell immer noch Sportverein für Schwule und Lesben e.V., was dann auch aus der Geschichte bedingt ist. Und wir aber tatsächlich auch seit Jahren versuchen, aktiv Werbung auch zu machen, um tatsächlich für alle Menschen unabhängig von sexueller oder geschlechtlicher Identität auch Sport zu machen. Weil wir auch feststellen, dass halt auch die Menschen dann auf uns zukommen und häufig auch fragen. Du wolltest, glaube ich, gerade auch so ein bisschen den Übergang zu dem ganzen Thema sexuelle Identität überleiten, dass es halt auch ein aktives, also ein schwieriges Thema ist, was aktiv angegangen werden muss. Die ganze Diskriminierung im Sport, da gibt es ja hauptsächlich diese zwei Seiten. Einmal die strukturelle Diskriminierung, da hatten wir ja auch gerade von Nick und von Adrian schon so ein bisschen gehört, das ganze Wettkampfsystem und diese ganzen Zugangsbarrieren auch. Und natürlich ist es dann auch, dass die ganze Diskriminierung im Bereich sexuelle Identität häufig dann auch diese direkte Diskriminierung ist. Das, was viele Menschen dann auch in den Medien vielleicht mitbekommen, das Outing von Thomas Hitzlsperger, der dann irgendwie beleidigt wird, der beschimpft wird und ähnliche Dinge. Und das kriegen wir natürlich dann auch mit, dass die Menschen, die dann zu Vorspiel kommen, zum einen Angst haben, diskriminiert zu werden, aber auch ganz viele, das ist auch unsere Erfahrung, waren vorher in binären Sportvereinen und hatten da halt immer wirklich die Probleme, wie oute ich mich dort? Muss ich mich dort outen? Muss ich mich jedes Mal irgendwie rechtfertigen? Kann ich als Frau jetzt meine Freundin einfach irgendwie zu einem Wettkampf mitbringen oder gucken die dann komisch? Das sind halt tatsächlich diese ganzen Dinge, die auch Diskriminierung sind. Und das ist heute noch genauso schwierig wie vor 30 Jahren. Es gibt viel Veränderung, ja natürlich, vor allem auch in Berlin. Aber generell ist das natürlich auch immer noch ein Thema. Und ich glaube, sexuelle und geschlechtliche Identität sind in dem ganzen Sportbereich, einfach weil es körperlich behaftet ist, es geht um Körper, es geht um körperliches Miteinander, weiterhin tatsächlich sehr eine große Rolle spielt. Und das merken wir auch in der täglichen Vereinsarbeit. Und auch in der Arbeit, die wir nach außen so ein bisschen versuchen, also auch Sensibilisierung, Aufklärung.
Ja, vielen Dank. Ich wollte, bevor ich zu Frau Zschoppe komme, noch mal kurz erinnern, dass ihr und Sie und ihr, die hier anwesend seid, gerne den Chat nutzen könnt für Anmerkungen oder Fragen, Nachfragen, die wir dann, soweit es passt, auch in das Gespräch jetzt einbeziehen. Frau Zschoppe, jetzt spreche ich Sie an in Ihrer wissenschaftlichen Funktion als Sportsoziologin. Gibt es denn überhaupt systematische Studien, die sozusagen erforschen, wie ist die Beteiligung von LSBTIQ an Breitensport angeboten? Welche nehmen Sie wahr? Und wie sind Sie überhaupt auch präsent in jetzt Sportvereinen, die nicht explizit für LSBTIQ-Angebote beinhalten? Und auch, da wollte ich nochmal nachfragen, es wurde jetzt schon von einigen angesprochen, wo sozusagen die Ursachen dafür liegen, dass es eine hohe Diskriminierung dieser Personengruppen gibt, aber auch eine hohe Unsichtbarkeit.
Das war ja ein ganzes Fragenbündel.
Ja.
Gut, den ersten Teil könnte man leider relativ kurz beantworten, weil die Lage, was Studien anbetrifft, noch sehr, sehr dürftig ist. Was im europäischen Rahmen Personen anbetrifft, die entweder trans oder inter, also nicht binär sich zuordnen, aber auch die Erfahrungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung mit Diskriminierung im Sport gemacht haben. Da ist ja die Outsport-Studie, die von der Deutschen Sporthochschule in Köln wesentlich auch begleitet und in ihren ersten Anfängen ja auch schon bei der ersten Bundesnetzwerktagung 2018 schon mit vorgestellt wurde. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor. Wobei man sagen muss, es ist tatsächlich eine erste Studie, die in dieser Richtung konkreter auch nach Diskriminierungserfahrungen gefragt hat. Die Frage, wie die Beteiligung tatsächlich im organisierten Sport ist, kann ich aus irgendwelchen Studien heraus noch nicht beantworten. Allerdings gab es auch vorher schon, konkret auch hier in Leipzig an der Uni, hatte ich mit einem Mitarbeiter gemeinsam Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die angelehnt an die Bielefelder Studien von Heidmeier dann den Bereich des Sports in den Blick genommen haben. Und dort haben wir zumindest das Thema Homophobie als eine Dimension in Bezug auf abwertende Einstellungen mit drin gehabt. Thema Trans und Inter war zu dem Zeitpunkt, also 2010 sind die Vorarbeiten für das Projekt gelaufen, 2012, 2013 dann die Untersuchungen in Sportvereinen. Thema Homophobie können wir dort in Bezug auf die Einstellungen sicher einiges sagen, was sich auch bis heute nicht gravierend verändert haben dürfte. Eben genau vor dem Hintergrund, der eben auch schon angedeutet wurde. Benjamin hat schon darauf hingewiesen, Sport also mit einer extremen Körperzentrierung und auch vom Rollenverständnis her, naja, irgendwie noch so ein Hort traditioneller Männlichkeit, den man dort findet. Was im Übrigen sich darin auch wiedergespiegelt hat, dass die Abwertung von bestimmten Gruppen im Sport grundsätzlich eigentlich nicht anders ist als in den allgemeinen Untersuchungen, wie sie Heidmeier auch gemacht hat, mit einer Ausnahme, Homophobie. Ja, also da gab es im Sport eine deutlich höhere, deutlich höhere ist übertrieben, weil man muss auch da differenzieren, beispielsweise was Bildungshintergrund betrifft, was Stadt-Land betrifft. Ne? Eben klang es schon an, Berlin ist die Situation sicher eine andere, als wenn man irgendwo im ländlichen Raum, ich will jetzt gar keine Regionen aus Sachsen explizit benennen, aber eine Vorstellung, wo das vielleicht in einem höheren Maße der Fall sein könnte, hat, glaube ich, jeder hier, jede in dieser Runde auch. Also dort spielen verschiedene Faktoren mit rein, aber man kann zum Beispiel auch erkennen, dass die Vorstellung, schwul zu sein, im Sport nicht akzeptiert wird, die Vorstellung, lesbisch zu sein, längst nicht so problematisch erscheint. Wir haben zum Teil im Wettkampfsport sogar die Situation, ich hatte vor ein paar Jahren dazu auch mal eine Abschlussarbeit betreut, die dann deutlich machte, dass es eher eine Situation gibt, dass Frauen im Handball-Wettkampfsport permanent auch von der Unterstellung begleitet sind. Die sind ja eh alle lesbisch und sich eher so in der Rolle sahen, zu sagen, nee, ich bin aber die, die anders ist in der Mannschaft. Also da gibt es ein umgedrehtes Vorurteil. Währenddessen mit Blick auf schwule Männer, insbesondere im Fußball, ist uns allen bewusst, dass da noch längst nicht eine Normalität erreicht ist, wie wir sie in anderen gesellschaftlichen Feldern finden. Also das jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen in Stichpunkten, was man darüber weiß, aber das sehr viel größere Feld ist das, was man noch nicht weiß.
Ja, es gibt auch eine Anmerkung im Chat, die ich auch sehr interessant finde. Jetzt sind wir wieder im Bereich der geschlechtlichen Vielfalt. Thema binäre Sanitäreinrichtungen. Über die Selbstidentifikation hinaus haben Menschen, auf deren Geburtsurkunde divers oder nicht steht, derzeit auch noch das juristische Problem der Entscheidung zwischen zwei falsch markierten Türen zu Dusche oder Toilette. Ich will einfach nur duschen oder aufs Klo, ohne mich erklären zu müssen oder die Notwendigkeit dafür zu sehen. Dieses Problem hält mich derzeit davon ab, auch nur in Erwägung zu ziehen, in ein Schwimmbad zu gehen. Nick, möchtest du da vielleicht drauf eingehen, kurz auf dieses Statement? Mich
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Problem, was Personen ohne Geschlechtseintrag oder mit Geschlechtseintrag divers haben, egal ob das jetzt auch auf ihrem Pass steht oder nicht, oder ob sie einfach eine nicht-binäre Identität haben. Und ja, es gab dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, seit Ende 2018 gibt es nun diesen dritten Personenstand oder auch die Möglichkeit der Austragung, wie gesagt. Das heißt, es gibt mittlerweile in Deutschland offiziell 4 Personenstände und egal ob jetzt im Sport oder auch im Rest der Gesellschaft, also diese Umsetzung, dem auch gerecht zu werden, die ist natürlich noch längst nicht erfolgt und da muss noch ganz, ganz viel passieren. Also genauso im Sport, ne? Also es gibt jetzt mal einen Vorstoß vom Berliner Fußballverband, um eine offizielle Regelung zu finden, wie mit Personenstand divers umzugehen ist. Aber ansonsten ja, gibt es eben noch kaum offizielle Regelungen und gerade fallen die Leute total aus diesem Raster von Sport, der sich eben nur auf Männer und Frauen bezieht.
Ja, ich würde, bevor wir nochmal auf den Berliner Fußballverband zu sprechen kommen, würde ich gerne bei dir nachfragen. Nick, du hast ja gesagt, du bist in einem Sidekick-Verein und es ist ein Flint-Verein. Wie wird das denn dort geregelt? Also welche Sportstätten nutzt ihr denn da und wie das, regelt ihr das mit Toiletten und Umkleiden? Ich glaube, Schwimmen bietet ihr nicht an, aber...
Genau, also es gibt mittlerweile eine eigene Halle von Sidekick. Es gibt eine All-Gender-Umkleidekabine, die für alle Flint-Personen ist. Und es gibt eine Dusche mit Vorhang. Also das heißt, genau, also im Prinzip können alle Leute im Verein sich in dieser Umkleide umziehen. Ich habe vorhin schon so von Dysphorie, Körperdysphorie gesprochen. Das ist auch möglich, sich zum Beispiel in eine Toilette umzuziehen oder auch an der Dusche. Also das ist jetzt zum Beispiel ein ganz banales Beispiel, aber an der Dusche hängt so eine kleine Stange, wo man auch seine Sachen draufhängen kann und so. Das heißt, man kann in die Dusche gehen, ohne nackt zu sein, sich da ausziehen und duschen. Und das ist sowas Banales, aber das setzt einfach eine Hürde runter, die sonst für Leute existiert, weil sie nicht die, also die reale Möglichkeit haben, da einfach zu duschen. Ja.
Benjamin, du wolltest was sagen.
Ja, ich finde das Beispiel gerade auch total passend. Das ist ja tatsächlich, ich glaube, viele von uns kennen das auch, wenn man in der Jugend irgendwie Sport treibt, diese Scham auch in Umkleidekabinen. Also eigentlich ist das ein Thema, was den Sport schon immer irgendwie auch mit begleitet. Also das sind jetzt tatsächlich Themen, die so viele Zielgruppen auch treffen würden, einfach Möglichkeiten, sich umzuziehen und dass einfach dieses ganze Bauliche schon hätte längst irgendwie angegangen werden können. Wir hatten da 2018 auch bei der Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine Corinna Schmechel, die zu dem Thema auch promoviert, wo es halt genau darum geht, dieser Schambereich der Umkleidekabine und natürlich auch die Dusche, wie extrem das auch bei allen Menschen irgendwie behaftet ist und wie schwierig dieses ganze Thema ist und dass das so ein Grundthema ist, was angegangen werden sollte. Aus Berlin kann ich sagen, dass wir halt, wie glaube ich die meisten bei uns hier jetzt in der Gruppe wissen, Hallen gibt es nicht wirklich viele und wenn es sie gibt, sind sie meistens uralt. Das heißt, da gibt es teilweise baulich überhaupt keine Möglichkeiten, auch was abzutrennen. Und wir versuchen tatsächlich, wenn wir auch die Anfragen aktiv bekommen oder uns jemand darauf anspricht, dass wir dann wenigstens, wenn wir zwei Umkleidekabinen haben, dann offiziell auch sagen, dass die größere dann tatsächlich nicht geschlechtlich und da dürfen sich alle umziehen. Und das hat in den Fällen, wo wir die Anfragen hatten, dann auch funktioniert. Aber natürlich ist das dann auch ein Punkt, dass viele, ich glaube, Trans- und Intersporttreibende dann auch überhaupt nicht irgendwo hingehen, weil sie Angst haben, da fragen zu müssen. Bei uns sind das dann die, die tatsächlich die Hürde überwunden haben, sich im Verein auch verankert fühlen, teilweise dann den Prozess auch innerhalb des Vereins durchgemacht haben. Die gehen dann auf uns zu. Aber ich glaube, dass dieses bauliche Thema tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges ist.
Ja, Frau Zschoppe, Sie sind ja sozusagen nicht nur als Wissenschaftlerin heute hier, sondern ja auch in der Sportstruktur noch weiter verankert beim DOSB und beim Landessportbund Sachsen-Anhalt. Dieses Thema, was angesprochen wurde, divers, geschlechtliche Vielfalt auch in rechtlicher Hinsicht, das fängt mir ja doch ein großer Shift sozusagen in dieser binären Sportwelt zu sein. Und die Umkleiden, die Toiletten scheinen da ja nur ein Teil davon zu sein. Wie ist das denn in der Sportpolitik, in der Sportstruktur, in der etablierten, gerade in der Diskussion? Wird es schon wahrgenommen? Gibt es Pilotprojekte? Gibt es heiße Diskussionen? Was passiert da?
Ja, also vielleicht erst noch eine Anmerkung, was die Situation von Umkleiden, von Duschen und so weiter betrifft. Hat ja Nick eben schon schön deutlich gemacht, mit relativ wenig Aufwand dieses Problem lösen zu können. Man muss es nur halt erstmal als Problem auch wahrnehmen und akzeptieren. Ansonsten die Frage, wie der sehr binär organisierte Sport generell darauf reagiert, kann man nicht pauschalisieren. Also das Thema ist, wenn man so will, durchaus in der höchsten internationalen Sportorganisation beim IOC, ja schon vor einer Weile angekommen, ist dort auch schon im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele von Rio beispielsweise thematisiert worden mit der Frage, welche Startmöglichkeiten dort für Trans- und Interpersonen geschaffen werden können. Da hat man auch die Expertise beispielsweise von Medizinern und, also aus einer etwas größeren Gruppe versucht, dort eine akzeptable Regelung zu finden. Die hat sicherlich viele Schwachpunkte und sie krankt auch vor allem daran, dass international natürlich jeder Weltverband für seine Sportart wieder die Regeln trifft. Am deutlichsten ins Bewusstsein gelangt ist es sicher mit der Diskussion, die um Caster Semenya von der Weltleichtathletikföderation, IAAF, geführt wurde. Also wo es hin und her und her und hin ging und die Sache eigentlich nicht zufriedenstellend auch abschließend geklärt werden kann, wo man jetzt schaut, ja, in welchen Disziplinen haben sie denn Vorteile, wo dürfen sie nicht starten, wo dürfen sie starten. Also ist nach wie vor problematisch und deswegen finde ich es absolut bemerkenswert, was der Berliner Fußballverband da gerade tut. Ne? Also in einem Wettkampfsportsystem, was seit, kann man sagen, mehr als einem Jahrhundert eben genauso binär angelegt war, das jetzt aufzubrechen. Davon sind wir international in den Sportarten noch ein gutes Stück entfernt, aber wir sollten uns auch deutlich machen, dass Wettkampfsport ja nur ein kleiner Teil dessen ist, was Sport insgesamt ausmacht, auch im organisierten Sport. Ne? Also vorhin haben wir gehört Pilates, Yoga und, und. Da gibt es ja überhaupt keine Veranlassung zu fragen, ist jemand männlich, weiblich oder ist er divers? Also da kann im Sport sehr viel mehr, sehr viel offener auch agiert werden, als wir das für gemeinhin annehmen, wenn wir uns auf diese Vorstellung des Wettkampfsportsystems an der Stelle eben nicht immer beschränken.
Ja, Adrian, du bist ja auch beim DGTI, das ist ja sozusagen ein bundesweiter Interessenverband von Trans- und Interpersonen. Spielt denn das sozusagen auch in eurer Struktur eine Rolle? Ihr seid ja politisch sehr aktiv und macht auch Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit für die Anliegen von Trans- und Interpersonen. Wird es denn auch sozusagen intern bei euch als Thema gesehen? Mischt ihr euch da in solche IOC-Debatten oder DOSB-Debatten auch ein? Habt ihr da Forderungen?
Also es ist nicht das dringendste Thema oder das größte Thema natürlich, weil einfach politisch TSG abschaffen, was intergeschlechtliche Kinder, die Genitalverstümmelung, was Abstammungsrecht angeht. Das sind mehr so die Hauptthemen. Aber natürlich ist DGTI genauso wie auch Bundesverband Trans dann im Gespräch mit dem DOSB zum Beispiel oder mit anderen Sportverbänden, zum Beispiel bei der Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine oder auch allgemein, dass man manchmal auch zu anderen runden Tischen hingeht und ein bisschen berät, dass man anregt. Man könnte ja auch, also wie man Satzungen verändern müsste zum Beispiel, dass wir auch mit den anderen queeren Sportvereinen, die jetzt noch eher schwul-lesbisch aufgestellt sind, ins Gespräch kommen und da anregen, das ein bisschen inklusiver zu machen. Sowas findet schon statt natürlich, ja.
Ja, Frau Zschoppe, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, weil die Frage natürlich an einer Stelle vorhin unzureichend beantwortet habe, die Frage, was macht denn der Sport? Wenn ich über das IOC oder internationale Verbände spreche, sollte ich es natürlich nicht unterschlagen, was wir als Deutscher Olympischer Sportbund selbst in dem Thema machen. Und da sind wir ja in der Tat in den letzten Jahren auch schon aktiv geworden, sind im Verbund mit der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter, mit den queeren Sportverbänden, also ja auch mit beteiligt gewesen an den beiden ersten Bund-Netzwerktagungen. Wir haben auch ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch Flagge gezeigt, indem unser Trimi, also dieses DOSB-Maskottchen, jetzt seit 2 Jahren auch mit der Regenbogenflagge beispielsweise unterwegs ist. Also das sind Symbole, aber trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass der Dachverband in der Art und Weise auch ja, im direkten und doppelten Sinne des Wortes Flagge zeigt und wir uns deutlich positionieren, dass wir auch versuchen, dort die Netzwerkbildung zu unterstützen, dass wir beispielsweise auch im Gespräch mit verschiedenen Fraktionen des Bundestages sind, weil wir auch gerne, naja gut, in diesem Jahr sind die Dinge ein bisschen anders gelaufen als eigentlich gedacht, aber gerne auch eine Sportausschusssitzung zu diesem Thema angeregt hätten, sind wir auch weiterhin dran. Also wir versuchen schon, die Möglichkeiten, die wir als Dachorganisation haben, zum einen in unsere Mitgliedsorganisationen hineinzuwirken, aber zum anderen auch als Vertreter des Sports in die Gesellschaft hineinzuwirken und genau das Thema dann eben auch entsprechend mit voranzutreiben im Sinne der Sensibilisierung, der Wissensvermittlung und ja, eigentlich den Weg in eine Normalität, in eine Teilhabe dann auch für diesen Bereich zu schaffen.
Ja, Nick, wie sieht das bei euch aus, auch in der Gruppe? Vielleicht auch im Sportverein, in dem du ja bist. Ist es da ein Thema? Habt ihr konkrete Forderungen zum Absenken, Abschaffen von Barrieren? Oder, ja.
Also ich würde sagen, so ein bisschen wie Adrian gesagt hat, also es gibt andere Schauplätze, die irgendwie erstmal mehr auf der Agenda sind. Sport ist da eher so ein Nebenthema, aber das ist natürlich schade, weil Sport, glaube ich, so wichtig ist für viele Leute oder ein wichtiger Bestandteil des Lebens sein kann. Also ich habe vorhin schon genannt, bei vielen Transpersonen gibt es auch so ein körperdysphorisches Gefühl und da ist Sport natürlich ein gutes Medium, irgendwie einen besseren Zugang zu bekommen. Ne? Also ich lerne meinen Körper kennen, meine Grenzen, auch meine Stärke, was ja auch einen Empowerment-Aspekt hat. Ne? Also in einer Welt, in der man sich behaupten muss, weil man abweicht von der Norm in irgendeiner Art und Weise, ist es natürlich schön, wenn man irgendwie ja körperlich gestärkt durch die Welt gehen kann. Genau, und nicht zuletzt auch die soziale Teilhabe, die mit Sport verbunden ist. Ne? Also warum gehen Leute zum Sport? Natürlich, weil ihnen die Tätigkeit Spaß macht und sie Freude an dieser Bewegung haben, am Ausbauen und so, aber auch oft, weil sie weil das Teil des sozialen Lebens ist, weil sie da andere Leute treffen und Freundschaften knüpfen und so weiter. Ne? Und das ist also insofern ja auch gerade für Leute, die marginalisiert sind, nochmal ein wichtiger Aspekt von gesellschaftlicher Teilhabe.
Ja, Benjamin.
Genau in diesem Bereich. Also wir hatten dann auch bei der Dokumentation der ersten Bund, am Ende war es irgendwie so ein schönes Ding, das habe ich auch in meiner Masterarbeit dann zitiert, dass halt die Frage im Raum steht, welche Gruppe muss denn das Thema überhaupt vorantreiben? Also muss es in Anführungszeichen die betroffenen Gruppe sein oder sind eigentlich die Verbände und der organisierte Sport in der Pflicht, für die Zielgruppen dann auch was zu tun? Und wir hatten, als wir die Bund dann auch initiiert haben, genau das so ein bisschen auch im Hinterkopf, dass wir jetzt natürlich ein bisschen anschieben müssen, aber dass letztendlich auch die anderen Verbände, die bestimmte Themen auch im Fokus haben, jetzt den Sport natürlich nicht als Hauptthema haben. Und da tatsächlich wir jetzt in den nächsten Jahren dazu kommen müssen, dass die Sportverbände sich in der Pflicht sehen und dann die anderen Verbände, wie beispielsweise Adrian oder Nick, dann einfach eingeladen werden und dann halt zu bestimmten Themen dann einfach auch aktiv teilhaben dürfen und sich nicht selbst darum kümmern müssen. Also das ist meine Meinung und das fand ich eigentlich eine schöne Frage, die da in der Dokumentation einfach auch noch mitgegeben wurde.
Ja, ist das nämlich eigentlich auch obsolet, eigentlich die ganze Debatte, weil es gibt doch auch das allgemeine Gleichbehandlungs- oder Gleichstellungsgesetz, das AGG, es gibt irgendwie da sicherlich ja auch Rechte, die dann sich aus dem Geschlechtseintrag divers ergeben. Ist es nicht eigentlich sozusagen auch verpflichtend, Barrieren da nicht entstehen zu lassen oder abzubauen? Gibt es da eine Rechtsprechung dazu?
Also AGG, nur kurz als Einwurf, tatsächlich, da gibt es sexuelle Orientierung als Punkt, aber geschlechtliche Identität findet im AGG auch noch gar nicht statt. Also darauf kann man sich gar nicht beziehen. Im Grundgesetz findet beides noch nicht statt. Tatsächlich ist das dann, da kommen wir dann zur ganzen Sportgerichtsbarkeit. Der Sport, der sich autonom tatsächlich selbst auch positionieren kann und das dann auch sollte, wenn die Politik und die außersportliche Juristerei es halt so nicht macht, hat der Sport die Möglichkeiten, das zu tun.
Ja, Adrian?
Ja, ich wollte einmal sagen zum AGG. Also eigentlich, es gibt Rechtsprechung zum AGG, wo auch transinter nicht binär mit geschützt wird. Also wo es entweder über Geschlecht abgeleitet wird oder über die sexuelle Identität. Aber das hilft natürlich nichts, wenn man in einem Sportverein ist und da einfach unerwünscht ist und gemobbt wird oder wenn die einfach keinen Bock auf einen haben. Und da sind halt wirklich die Vereine und ganz, ganz wichtig die Trainer in der Pflicht, dass sie da ganz klar deutlich machen, dass man da erwünscht ist. Was zum Beispiel damit anfangen kann, dass man einfach auf der Website das mal aufschreibt, sehr explizit nennt. Oder auch wenn dann wirklich eine Situation kommt, da ist jemand, der ist trans, ob jetzt schon vor Transition, nach, während, wie auch immer, dass man natürlich auch als Trainer einfach in einer wichtigen Rolle ist, da mal das Gespräch zu suchen und zu gucken, läuft alles gut? Wenn alles gut läuft, dann ist ja in Ordnung, aber wenn es da irgendwelche Stimmungen dagegen gibt, dass man dann auch gleich eingreift und auch klar Stellung bezieht.
Ja, Frau Zschoppe, ich weiß nicht, ob Sie noch ergänzen wollen. Es gibt dann auch schon eine Frage an Sie direkt im Chat. Und zwar, ich könnte sie einfach mal vorlesen. Können Sie vielleicht beantworten, warum immer mehr Vereine, die sich an Flint-Personen richten, Probleme bekommen, die Gemeinnützigkeit zu bekommen oder zu behalten? Ein Verein in Hamburg ist gerade im Entstehen und hat die Gemeinnützigkeit aus diesem Grunde gerade nicht bekommen. Könnte da die Politik oder der DOSB nicht mehr Einfluss nehmen?
Ich kenne diese konkreten Fälle nicht, aber der Hintergrund war ja ursprünglich ein anderer. Gerade in Hamburg hatten wir ja durchaus noch Ruderclubs, die eben so elitär aufgestellt waren, dass sie reine Männerclubs waren. Und vor dem Hintergrund, dass die eben nicht offen waren für alle, war die Frage der Gemeinnützigkeit dort gestellt worden. So, wenn das Ding jetzt natürlich umgedreht wird und an der Stelle dann die Gemeinnützigkeit auch in Zweifel gezogen wird, also ich kann es mir eigentlich nur aus diesem Kontext heraus erklären, ohne den konkreten Fall zu kennen, dann, ja gut, Gemeinnützigkeit, das ist ja nun eine Frage, die letzten Endes über politische Entscheidungen auch gerechtfertigt oder aberkannt werden kann, dann ja, muss nochmal in die Diskussion aufgenommen werden, da ich den konkreten Fall nicht kenne, und aber weiß, dass zumindest so eine Dynamik daraus entstanden ist, dass man so reine Männervereine irgendwie als nicht mehr gemeinnützig erkennen wollte, ist ein Thema, das so wie einige andere, die wir jetzt schon genannt haben, wirklich erst noch im Werden in der Diskussion und ich hoffe auf dem Weg zu vernünftigen Entscheidungen sich befindet. Also abschließend kann ich dazu leider im Moment nichts sagen.
Ja, aber die Frage nach Unterstützung durch Strukturen ist vielleicht auch nochmal eine ganz spannende. Ich glaube, Benjamin, du hattest dich in deiner Masterarbeit ja auch mit den Landessportbünden beschäftigt und sowohl der Sidekick als Flint-Verein ist, soweit ich weiß, Mitglied beispielsweise im Landessportbund Sachsen, als auch zum Beispiel die Rosa Löwen, und ihr als Vorspiel SSL werdet wahrscheinlich auch Mitglied im Landessportbund Berlin sein, Benjamin. Wirkt das sozusagen auch die Mitgliedschaft im Landessportbund denn auch dann positiv ein auf den Landessportbund als solchen, dass die dann vielleicht auch Programme starten oder ja diese besonderen Bedarfe vielleicht auch gut unterstützen?
Teils. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, tatsächlich, also das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, dass der organisierte Sport aktiv werden soll. Ich habe durch die Bundesnetzwerktagung festgestellt, dass es einige Landessportbünde gibt, die engagiert sind, die sich auch Mühe geben. Es sind nicht sehr viele, aber es gibt tatsächlich Vorbildfunktionen. Und ich habe dann in meiner Masterarbeit einfach mal versucht, herauszufinden. Und ich habe mich an zwei Strukturthemen auch orientiert, die ich besonders wichtig finde. Zum einen die Satzung, weil wir gerade bei den ganzen gesetzlichen Dingen auch waren. Welche Landessportbünde haben denn überhaupt queere Themen in ihrer Satzung stehen? Was ja einfach schon mal die Grundlage des Handelns ist, um halt diese ganzen Themen ins Laufen zu kriegen und dass der Landessportbund selbst halt dann auch sagt, ich werde aktiv und wir kümmern uns um dieses Thema. Und das sind 25%, also 4 von 16, die sexuelle Identität in ihrer Satzung haben und nur der LSB Sachsen-Anhalt. Ich gehe davon aus, dass Frau Choppe da sicherlich ihren großen Anteil auch geleistet hat. Das sind die einzigen, die jetzt mit der Änderung im letzten Jahr tatsächlich auch die geschlechtliche Identität mit in die Satzung als Diskriminierungskategorien aufgenommen haben und damit zeigen, dass sie das Thema angehen. Also es ist zu sehen, dass es langsam passiert, so vereinzelt. Die Frage ist, was steckt dann dahinter? Also beim LSB Sachsen ist mir beispielsweise aufgefallen, dass da eine Ansprechperson auf der Homepage zu finden ist, wo queere Belange auch aufgelistet werden. Wir hatten uns bei der letzten Bund darüber unterhalten, dass wir davon ausgehen, dass diese Person, wenn man sie kontaktieren sollte, keine Ahnung davon hat, wenn man sie zu solchen Themen befragt, was ich der Person nicht mal vorwerfen möchte. Aber da ist halt, da merkt man, es ist ein Versuch, aber es steckt halt wenig dahinter, was dann auch abschreckend ist, wenn eine queere Person anfragt und Probleme hat und dann sich freut, dass da tatsächlich ein Landessportbund ist, der Ansprechperson anbietet, diese Person aber nicht helfen kann. Und die Strukturen sind nach und nach langsam am Entwickeln, aber sehr, sehr, sehr langsam. Also Sachsen-Anhalt ist wirklich ein LSB, der sehr weit vorne ist, vor 2 Jahren mit dem Stark-Projekt angefangen, jetzt gemeinsam stark weitergeführt und auch die ganzen Satzungsänderungen. Also das ist auch einfach so ein Best Practice. Wir kennen das auch aus Berlin. Da ist viel Interesse da, die Ohren sind auch offen, aber einfach die Grundstrukturen in solchen Best Practice-Beispielen zu sehen, die fehlen einfach ganz häufig.
Ja, Frau Choppe, dann würde mich jetzt natürlich brennend interessieren, was dieses Best Practice beim Landessportbund Sachsen-Anhalt ausmacht. Was ist das für ein Projekt, was und was macht das?
Naja, es wurde ja eben von Benjamin schon kurz umrissen, was dort passiert. Also dieses Projekt Stark im Sport ist im Bereich auch gesellschaftliche Verantwortung im Landessportbund Sachsen-Anhalt mit angesiedelt und zielt darauf überhaupt erstmal das Thema in die Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes zu bringen. Das heißt, darüber aufzuklären, zu informieren. Es gibt verschiedene Bildungsangebote beispielsweise. Also das, was Adrian noch vorhin sagte, die Trainer, Trainerinnen müssen überhaupt über das Thema erstmal eine Vorstellung gewinnen. Also das ist beispielsweise ein Teil, was in diesem Projekt auch passiert. Oder auch auf anderer Ebene den Sport mit diesem Thema auch zu platzieren, ob das Landeskonferenzen für Gesundheit, ob das der Präventionstag und Ähnliches ist. Also einfach eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, ein Wissen zu vermitteln und Kompetenzen zu entwickeln. Also das ist so ein Hauptanliegen dieses Projektes, was sicher noch ein weiterer Schritt, nicht nur im Landessportbund Sachsen-Anhalt, sondern generell auch in den anderen Mitgliedsorganisationen sein muss, dass es tatsächlich eben diese kompetenten Ansprechpersonen gibt, die auch im Falle von Diskriminierung, im Falle von Benachteiligung dann auch aktiv werden können. Also dort ist mit dem Projekt in Sachsen-Anhalt eine Möglichkeit gegeben, aber wie gesagt, das ist nun auch noch einer der kleinsten Landessportbünde, also da täte es schon Not, dass die anderen 15 entsprechend auch nachziehen.
Ja, ich kann jetzt so sozusagen aus meiner Sicht als Vertreterin vom Dachverband in Sachsen sozusagen den Eindruck, den Benjamin hatte, nachvollziehen oder ein bisschen bestätigen, dass wir sozusagen im Moment keinen Kontakt haben zum Landessportbund Sachsen. Im Februar, als wir diese Veranstaltung heute geplant hatten, war das ja auch noch als Analogveranstaltung geplant. Dann hatte ich dort jemanden eingeladen, aber nie eine Antwort bekommen und wegen Corona habe ich dann nicht weiter danach genervt sozusagen. Aber das werden wir sozusagen demnächst bald wieder aufnehmen, diesen Faden, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja, Benjamin oder auch Adrian, du hast ja nie in einem schwul-lesbischen Verein oder in einem queeren Verein Sport gemacht, hast du mir vorher erzählt. Wäre das denn damals eine Alternative für dich gewesen oder warum hast du das eigentlich nicht gemacht?
Also bei mir war die Situation einfach so, dass es die Sportart auch gar nicht im queeren Sportverein gegeben hätte und dass ich halt so im Wettkampfbetrieb drin war mit meinen Trainern, dass ich da auch gar nicht wirklich hätte weggehen können, ohne jetzt wirklich das ganze Training aufzugeben. Und ich habe da noch eine Weile trainiert. Mittlerweile habe ich dann auch gewechselt, bin jetzt bei einem neuen Verein, weil es dann auch deswegen da Probleme gab. Und da fühle ich mich jetzt wohl, das alles gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich viel zurückhaltender bin, in anderen Vereinen zum Training zu gehen. Also ich war eigentlich immer sehr, sehr viel unterwegs und habe hier und da mal mittrainiert. Das mache ich jetzt nicht mehr einfach so. Also entweder ich kenne die oder ich gehe dann noch mit jemand anderem hin oder so. Aber ich würde jetzt nicht mehr einfach so in nicht queere Sportvereine da einfach alleine aufschlagen. Einfach weil ich Angst vor Diskriminierung hätte oder wüsste, ich müsste mich dann irgendwie extrem einschränken. Und das ist schade.
Ja, es gibt tatsächlich noch mal eine kleine Nachfrage zum Thema stark im Sport, diesem Projekt beim Landessportbund Sachsen-Anhalt. Und zwar, wie sind die bisherigen Erfahrungen bei dem Projekt von Seiten der Vereine, Vereinssportlerinnen und so weiter, Frau Schuppe?
Ich lese, Katrin Albert hat die Frage gestellt. Hallo Katrin, du warst ja früher selbst hier an der Uni und bist jetzt an der Humboldt-Uni an dem Thema auch unterwegs. Schön, dich hier in der Runde zu sehen. Du warst ja in Berlin seinerzeit dabei, als ich nicht vor Ort sein konnte, aber ich weiß, du bist dran am Thema. Zu deiner Frage, wie das auf der Seite der Vereine bei den VereinssportlerInnen aufgenommen wird, kann ich tatsächlich so nicht beantworten, weil das Projekt verantwortet ja in Sachsen-Anhalt Madeleine Möller. Jetzt wäre es natürlich super, die könnte in dieser Runde dabei sein und könnte diese Antwort zumindest so, wie sie es aus ihren verschiedenen Veranstaltungen dort auch gespiegelt bekommen hat, hier in der Runde geben. Was wir bisher nicht haben, dass man irgendwie begleitend auch dieses Projekt evaluiert hätte. Also dazu kann ich tatsächlich noch keine fundierten Aussagen treffen, aber die Frage nehme ich natürlich gerne mit.
Ja, Benjamin, da kommt ein Danke, ja. Benjamin, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist sozusagen Vorspiel SSL. Du hast angedeutet, dass auch ihr sozusagen einen Öffnungsprozess durchmacht oder durchgemacht habt. Und da wollte ich nochmal fragen, also sozusagen von einem schwul-lesbischen Sportverein kann man ja per se erstmal nicht davon ausgehen, dass sie auch kompetent sind im Bereich der geschlechtlichen Vielfalt wahrscheinlich. Und du hast gesagt, ihr seid offen für alle. Was bedeutet das genau? Seit wann seid ihr das und wie ist es dahin gekommen? War das einfach oder?
Also ja, tatsächlich offen für alle. Ich habe vor 7 Jahren habe ich angefangen bei Vorspiel dann zu arbeiten in der Geschäftsstelle. Und wir haben einfach nach und nach festgestellt, dass im Prinzip die Gruppen generell auch schon offen für alle waren. Aber da ist dann dieses, was andere häufig als Ausrede nehmen, es ist ja niemand da, den es betrifft. Das war vielen Leuten, glaube ich, einfach nicht so bewusst. Und wir haben dann nach und nach einfach auch gesagt, mit dem Vorstand zusammen, wir versuchen uns insofern zu öffnen, dass wir auch in die Bewerbung so ein bisschen gehen. Also dann ist es tatsächlich, wir schreiben dann auf den Flyern und so weiter auch Freunde, Freundinnen und versuchen auch zu kommunizieren, dass wir tatsächlich versuchen, diskriminierungsfreien oder diskriminierungsarmen Sport anzubieten, unabhängig dieser einzelnen Faktoren. Das ist natürlich klar, wir sind uns bewusst, dass allein der Name schon irgendwie eine Gruppe festlegt. Aber jede hier in der Gruppe, die mit Vereinssport zu tun haben, wissen, eine Namensänderung ist nicht so einfach. Das ist dann Mitgliedsentscheidung, das heißt Mitgliederversammlung und so weiter und viele Diskussionen. Das wird ab und zu auch immer mal geführt, ja. Wir haben versucht, jetzt einfach offener in die Bewerbung zu gehen und tatsächlich auch zu sagen, dass wir bei uns versuchen anzubieten, Sport anzubieten für alle Menschen. Beispielsweise kriegen wir auch von heterosexuellen Leuten Anfragen, dürfen wir denn bei euch überhaupt mitmachen? Wir würden gerne, und ich habe da jemanden kennengelernt, der bei euch Sport macht. Klingt immer blöd. Wir kriegen auch teilweise dann in der E-Mail von wegen, ich bin noch nicht lesbisch, aber ich würde es vielleicht demnächst mal probieren, wo man sich wirklich fragt, wirklich? Wir schreiben dann einfach, wir fragen das ja nicht ab. Wenn die Menschen einfach unsere Werte leben und das alles tatsächlich dann auch diskriminierungsfrei versuchen zu machen, dann sind sie bei uns herzlich willkommen. Aber klar, man muss es nach außen vielleicht einfach noch ein bisschen offensiver angehen, dass die Menschen, die sowieso schon Angst haben, irgendwo in Gruppen Zugehörigkeit zu finden, aufgrund bestimmter Faktoren, da noch ein bisschen aktiver zu werden.
Ich kann noch was ergänzen, ja. Also, weil ich glaube, das ist ganz interessant, weil es auch in diesen beiden Nischensparten, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, also sowohl im Bereich LSBTI als auch im Bereich Flint, es solche vielleicht Öffnungsprozesse gibt, also die Frauenvereine, die dann erstmal vielleicht zum FLTI werden und wo dann noch irgendwann das N reinkommt von nicht-binär, genauso ne, bei den schwul-lesbischen Vereinen, wo dann irgendwann noch Trans, Inter und so dazukommt. Und ich glaube, das sind, wenn es vielleicht auch sehr aufreibende Prozesse sind, auch sehr wünschenswerte Öffnungen, dann diese exklusiven Räume zumindest so inklusiv wie möglich zu gestalten. Ja? Also, weil das Ding ist ja, es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, dass man jetzt so einen eigenen Nischenverein gründen könnte, nur für trans-, inter- und nicht-binäre Personen. Also das geht einfach nicht von der Anzahl der Leute. Da findet man vielleicht nach dem Krach Vereine, Sportler zusammen, aber so ein Mehrspartensportverein ist schon mal überhaupt nicht denkbar. So, das heißt, es gibt gute Gründe, warum es überhaupt solche Nischenangebote gibt, aber die müssen dann eben tatsächlich auch alle abholen, die eben nicht in diesem Mainstream oder nicht unbedingt willkommen sind. Und Inklusivität heißt dann natürlich nicht nur die Öffnung in Bezug auf trans-inter-nicht-binäre Personen, sondern auch in Bezug auf Sprachbarrieren, nationale Herkunft, verschiedene Körperformen. Ne? Also werden auch wirklich alle LSBTI zum Beispiel da abgeholt und haben Zugang dazu. Das sind ja auch Fragen, die man sich so stellen muss. Und das ist überhaupt nicht einfach. Und das bedeutet auch, dass Vereine sich damit aktiv auseinandersetzen müssen, ne? Wie sie das irgendwie hinbekommen, damit das zum Beispiel auch nicht nur ein weißer Sportverein ist.
Benjamin, möchtest du den Faden aufgreifen?
Ja, also wir haben tatsächlich auch genau diese Themen auch bei den letzten beiden Bundesnetzwerktagungen auch aktiv in Workshops auch behandelt, wie die Ansprache nach außen aussehen könnte, welche Strukturen vorhanden sein müssen, dass gewisse Dinge funktionieren. Weil natürlich häufig auch dahinter steckt, wenn wir Bewerbungen nach außen machen und das dann nicht leisten können, wie mit den Ansprechpersonen in den Verbänden, dann ist das häufig sehr kontraproduktiv. Aber ja, klar, das sind Themen, die müssen auch angegangen werden. In Berlin können wir sagen, dass wir durch Seitenwechsel, die genau diesen Prozess auch durchgemacht haben, von einem reinen Frauen- und Lesbenverein inzwischen Mädchen, Trans und Inter auch im Namen haben, was bei der Schreibweise manchmal etwas kompliziert ist, wenn irgendwie Autokorrektur oder sowas ist. Aber ja, die haben das wirklich durchgebracht und wir haben dann auch gesagt, wenn wir Anfragen haben und die Leute sind bei uns unsicher, dass wir auch ganz klar sagen, Seitenwechsel hat ganz andere Angebote. Also da können wir wirklich von Vorteilen sprechen, dass wir in Berlin mehrere solcher Vereine haben, dass wir die Leute einfach weiterleiten können, wo dann auch tatsächlich die Strukturen auch schon vorhanden sind. Oder mehr vorhanden als jetzt bei uns. Wir können halt nach und nach immer nur versuchen. Beispielsweise wollten wir, Corona kam dann dazwischen, einfach auch mal anfangen, die Sensibilisierung bei den Übungsleitenden mit Wording-Workshops einfach mal tatsächlich bei der Ansprache anzufangen. Das ist das, was wir halt dann machen können. Aber Nick hat es gesagt, ja, sie müssen irgendwie Teil eines Mainstream-Vereins irgendwie werden, weil anders funktioniert es von den Strukturen gar nicht. Und
ja, da würde ich gerne nochmal ansetzen wollen. Also soweit ich weiß, gibt es bei Seitenwechsel den Luxus, dass sie auch mehrere feste Stellen haben im Verein. Und ich weiß nicht, wie das bei euch bei Vorspiel aussieht, Benjamin. Habt ihr wahrscheinlich auch. In Sachsen, soweit ich weiß, zumindest die schwul-lesbischen drei Vereine, die haben keine Stellen. Und ich nehme auch an, der Sidekick hat sowas nicht, sondern ist rein ehrenamtlich, Nick, wahrscheinlich.
Nee, da gibt es schon Stellen.
Aber vielleicht auch andere Sportvereine, die jetzt gar nicht unbedingt im queeren Bereich unterwegs sind, wenn aber ehrenamtlich sozusagen geführt oder geleitet sind. Gibt es da sozusagen Tipps? Ah ja, ist noch jemand aus dem Sidekick e.V. hier im Publikum? Gibt es Tipps, wie man sozusagen so einen Prozess, ich will jetzt gar nicht sagen Transitionsprozess, aber einen Öffnungsprozess angehen kann? Also ich weiß, bei Seitenwechsel hat das Jahre gedauert, bis sie, oder 5 oder 7, ich weiß gar nicht wie lange, aber sehr, sehr lange, bis so diese Öffnung auch für alle im Verein in Ordnung und tragbar gewesen ist und das trotz relativ vergleichsweise vieler Ressourcen finanzieller Art. Habt ihr da sozusagen gute Tipps, wo kann man beginnen, sowohl jetzt als ein Mainstream-Verein als auch vielleicht ein schwul-lesbischer Verein?
Also tatsächlich würde ich sagen, da sind auch wieder die Verbände in der Pflicht. Also die Sportvereine im Bundesland sind Mitglied zu 99% im Landessportbund. Das heißt, da gibt es Vereinsberatung, da gibt es eigentlich genau die Leute, die diese Prozesse auch begleiten können sollten. Dafür fehlen natürlich die Gelder. Es gibt sicherlich keinen wirklich Prozess, dass ich sagen kann, so muss es jetzt sein. Ich glaube, es fängt tatsächlich an mit Aufklärung und Sensibilisierung, mit Ansprache an die Mitglieder, mit ich glaube, es sind wirklich kleine Schritte. Wir sprechen hier von Prozessen, die in verschiedenen anderen Diskriminierungskategorien Jahrzehnte, Jahrhunderte gedauert haben. Dementsprechend sind das wirklich, das war bei Seitenwechsel mit den mehreren Jahren, das war nichtsdestotrotz schon sehr, sehr schnell. Ich glaube, es fängt tatsächlich an, dass die Vereine einfach nach außen gehen müssen. Sie müssen kommunizieren, dass sie offen sind. Sie müssen intern die Leute einfach aufklären und sensibilisieren. Es fängt bei der Ausbildung an, auch wieder bei den Landessportbünden, die GrundtrainerInnen-Ausbildung. Es fängt an den Schulen an, es fängt an den Universitäten an, Sportlehrkräfte. Ich glaube, dass das der Schritt ist, der erstmal ganz, ganz wichtig ist, dass dann die Vereine, die häufig kaum Kapazitäten haben, überhaupt ihren Sportbetrieb zu organisieren, mit kleinen Schritten tatsächlich auch mithelfen. Ich möchte da niemandem irgendwie jetzt vorschreiben, was zu tun ist. Sich dessen bewusst werden, drüber sprechen, in Austausch gehen. Ich glaube, das ist schon mal wirklich gut, um viel zu erreichen.
Ja, Frau Choppe?
Ja. Zustimmendes Nicken war ja jetzt an der Stelle schon zu sehen. Ich halte es auch für extrem wichtig, dass an den Stellen, wo auch Personal für den Sportbereich ausgebildet wird, also konkret an den Universitäten, das Thema platziert wird. Das ist bis vor allzu langer Zeit überhaupt noch nicht präsent gewesen und ich bin sicher, dass ein nicht kleiner Teil der sportwissenschaftlichen Studiengänge das bis heute auch noch nicht als Thema hat. Also meine Studierenden bekommen das während ihrer Ausbildung. Was davon dann weitergetragen wird, kann ich nur hoffen, dass das entsprechende Früchte trägt. Aber das muss verbindlich genauso ein Thema werden wie andere über Jahre verdrängte Themen. Also Schutz vor sexualisierter Gewalt oder Ähnliches. Da sind wir ja auch erst in den letzten Jahren so weit gekommen, dass es wirklich auch als Thema angesprochen wird, dass es also wahrgenommen, angesprochen und auch aktiv gehandelt wird. Ist in dem Themenfeld nicht anders. Und der Verweis darauf, dass in anderen Diskriminierungskategorien das wirklich sehr, sehr lange gebraucht hat, also Themenfeld Ausschluss von Frauen aus dem ganzen Sportbereich, also das hat Jahrzehnte gedauert. Da sind wir mittlerweile an einem Stand, wo man sagt, gut, okay, also da sind viele, viele Schritte jetzt inzwischen erfolgreich gegangen worden, wenn es um die Teilhabe am aktiven Sporttreiben geht. Aber eine andere Ebene haben wir bisher auch noch gar nicht thematisiert, wenn es um die Übernahme von Verantwortung, von Führungspositionen geht. Ne? Also wie bunt, wie vielfältig sind denn tatsächlich die Entscheidungsgremien? Ne? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Aus Ihrer Erfahrung in den Gremien, in denen Sie so sind, wie sieht es da real aus?
Was geschlechtliche Identitäten betrifft, wüsste ich jetzt nicht so richtig, was beizusteuern, was außerhalb des binären Systems liegt. Ansonsten muss ich aber sagen, hat der DOSB zumindest sich in den letzten Jahren, wenn man sich Präsidium und Vorstand mal anschaut, deutlich, ja, ich würde schon sagen, in Sprüngen nach vorne entwickelt und das Bestreben, dass das als Beispiel, als Vorbild auch von anderen Mitgliedsorganisationen wahrgenommen wird, beziehungsweise über eine Reihe von Formaten, in denen wir unterwegs sind, tatsächlich auch ein Thema wird, wie Vielfalt in Führungspositionen auch in Verbänden und letzten Endes auch in Vereinen realisiert werden kann, ja, ist in unserer strategischen Ausrichtung durchaus Thema, aber ein Häkchen dran haben wir noch lange nicht.
Ja, aber das ist sehr schön, dass Sie gerade auch nochmal dieses klassische Gleichstellungsthema ansprechen, dass es sozusagen nach wie vor auch eine große Baustelle ist, sozusagen Sichtbarkeit, Beteiligung, Führungsposition von Frauen überhaupt im Sport, Vergütung von Leistungssportlerinnen beispielsweise, hängt da ja auch mit dran. Ich war auch bei der letzten Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine in Hamburg und da wurde dann auch an der Stelle angesprochen von einigen, dass sozusagen eine weitere Berücksichtigung von geschlechtlicher Vielfalt auch diese Anliegen so weit auffasert, dass manche dann Angst haben, dass man ja am Ende gar keine Frauenförderung mehr gezielt betreiben könne, wenn man doch dann eher auf divers oder die Geschlechterkategorien dann eher auf so einer dekonstruierenden Art behandelt und ja, unterstützt. Und das ist, glaube ich, eine Debatte, die nach meiner Erfahrung gar nicht nur im Sport ist, sondern wir haben sie zum Beispiel in Sachsen auch mit Gleichstellungsbeauftragten beispielsweise in den Landkreisen oder in den Kommunen. Wie reagiert ihr denn darauf? Oder was würdet ihr dem entgegnen? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Adrian vielleicht?
Ja, an dem Punkt wäre es natürlich ganz wichtig, also einmal Frauen zu fördern, aber auch alle inter-, nicht-binär und transgeschlechtlichen Menschen, weil die Unterdrückung oder die Diskriminierung, die Unsichtbarkeit, die Benachteiligung, das betrifft die alle aus genau denselben Gründen. Das betrifft mich als Transmann auch genauso wie eine cisgeschlechtliche Frau. Solange ich nicht sichtbar bin als Transmann, sondern alle denken, ich wäre ein Cis-Mann, dann habe ich meine männlichen Privilegien. Aber die habe ich halt, ich als Transmann erstens nicht, wenn ich sichtbar trans bin und zweitens auch nicht, weil ich mir der auch nicht, Sache auch nicht sicher sein kann. In dem Moment, wo irgendjemand rausfindet, dass ich trans bin, ist es alles sofort weg. Das heißt, diese Sicherheit, dieses entspannte Zurücklehnen, das wird schon alles, was der Cis-Mann hat, habe ich als Transmann nie. Und außerdem kann halt auch nicht das Verstecken die Lösung sein. Dann kann man ja auch sagen, wenn du nicht offensichtlich schwul bist, dann bist du auch nicht diskriminiert wegen deiner sexuellen Orientierung. Das ist ja genau dasselbe, wenn jemand sagt, dann musst du halt nicht erzählen, dass du ein Transmann bist, dann passt das schon alles. Und deswegen wäre mir es auch ganz wichtig, dass in allen möglichen Gleichstellungsförderprogrammen auch wirklich alle Gruppen berücksichtigt werden, die von dieser Diskriminierung betroffen sind. Also Frauen, Inter, nicht-binär, Trans. Und ja, das wäre schön, wenn sich da mal was tun würde, aber da sehe ich jetzt gerade noch nicht so richtig viel, weil die meisten Menschen, die halt das entscheiden, die sind halt cis, die haben keine Erfahrung von geschlechtlicher Vielfalt und die glauben, nur weil jemand ein Transmann ist, wäre der jetzt sozusagen begünstigt, bevorzugt und die verstehen halt nicht, was es wirklich bedeutet, trans zu sein oder inter oder nicht binär, wo die rechtliche Lage noch viel schlimmer ist eigentlich bei Menschen, die sich binär zuordnen.
Ja, Frau Zschoppe, Das würde ich auch gerne nochmal an Sie weitergeben. Bedeutet denn nicht eigentlich auch geschlechtliche Vielfalt und Geschlechtseintrag divers, dass man irgendwann auch Männer- und Frauenmannschaften ein Stück weit aufgeben müsste? Und wäre das dann nicht auch negativ für eine Frauenförderung im Sport?
Naja, also in der Diskussion befinden wir uns ja schon. Ich meine jetzt noch gar nicht das Aufbrechen der bisherigen Strukturen, was das Wettkampfsportsystem betrifft, sondern die Frage von der Frauenförderung zur Geschlechtergerechtigkeit oder Richtung Vielfalt, das Thema. Und in dem Prozess treffen auch unterschiedliche Positionen aufeinander. Klar gibt es diejenigen, die, wie eben schon angesprochen, klassisch, nee, wir haben noch so viele Baustellen im Bereich Frauen, also das können wir jetzt nicht aufgeben, müssen wir weitermachen. Aber, und da hatten wir wirklich spannende Diskussionen, wo unterschiedliche Perspektiven auch mit eingebracht worden sind, die Idee, dass Vielfalt insgesamt natürlich auch eine Bereicherung ist. Und das durchaus, nämlich war auch bei Frauen vielleicht eine stärkere Offenheit, eine höhere Sensibilität auch für Trans- und Interpersonen da ist. Sicher auch vor dem Hintergrund eigener Diskriminierungserfahrungen. Heißt ja also, auch wenn es bei Adrian jetzt so ein bisschen vielleicht angeklungen ist, ja, wenn man selber nicht betroffen ist, kann man die Dinge gar nicht so wahrnehmen, beurteilen. Also dem würde ich ein bisschen widersprechen. Ich kann sehr wohl auch als eine ganz heteronormale Frau, ja, die in diesem binären System quasi zu Hause ist und außerdem Sachverhalt als Frau vielleicht hier und da Diskriminierungserfahrungen tatsächlich auch zu machen, an der Stelle nicht aus eigenen Erfahrungen mitsprechen, aber trotzdem kann ich mich dieses Themas annehmen. Und das denke ich, das gilt auch generell, dass auch über die Frauenförderung hinaus jetzt tatsächlich Schritte in die Richtung, dass wir generell Chancengleichheit, gleichberechtigte Teilhabe für ganz unterschiedliche Gruppen, und hier sind ja vorhin noch andere Zugangsbarrieren genannt worden, Thema Inklusion, auch UN-Behindertenrechtskonvention und. Ne? Also eigentlich das gesamte Thema, ich würde es gerne für den Sportbereich wirklich unter die Klammer setzen, Sport für alle ermöglichen.
Ja. Nick, Benjamin, möchtet ihr dazu noch was ergänzen? Oder einfach beim Nicken bleiben?
Also tatsächlich, weil wir jetzt gerade auch das ganze Thema halt Cis-Frauen als diskriminierte Gruppe auch haben. Also man hat auch in der Wissenschaft häufig dann auch tatsächlich schon mal sich ein bisschen um den Bereich gekümmert, weil ja die Frau als per se Diskriminierte im Sport, also Zitat, häufiger schon auch irgendwie stattgefunden hat in der Wissenschaft. Und es wird ganz häufig auch die Parallele gezogen, dass halt die Ursachen für den Sexismus und die Diskriminierung der Frau, der Cis-Frau geschlechtlicher Natur, ganz, ganz ähnlich mit dem ganzen Thema auch Homofeindlichkeit und auch Trans- und Interfeindlichkeit auch korreliert. Dementsprechend sind das Bereiche, die so viele Überschneidungspunkte haben, dass da mit Sicherheit die eine Gruppe nicht verloren wird, solange alle einfach mit in ein Boot geholt werden und zusammen am Tisch gesessen wird. Und gleichzeitig aber auch nicht vergessen wird, den Klischee weißen Cis-Mann mit Privilegien, der muss auch am Tisch sitzen, der muss das lernen, der muss das kennenlernen. Weil wenn da die Veränderung nicht stattfindet, dann bringt es halt auch nichts.
Nick. Ja, ich kann mich auf jeden Fall anschließen an alles, was gesagt wurde. Und es wäre in jedem Fall sehr schade, wenn zum Beispiel Frauen und Transpersonen oder Interpersonen so ein bisschen in ihren Interessen gegeneinander ausgespielt werden, weil, ne, wie Adrian gesagt hat, also eigentlich sind alle in einer ähnlichen Position und die kommt aus so einem patriarchalen System heraus. Ne? Also deswegen sind sie eigentlich Verbündete in diesem Kampf gegen diese patriarchalen Strukturen. Und ja, ich glaube auch, da ist es sehr bereichernd, in einem diversen Umfeld zu sein und miteinander Sport zu machen. Aber ohne dass sozusagen das, dieses Nutzenargument der eigentliche Grund ist dafür, dass man eben miteinander ja, da zusammen Sport treibt.
Ja, da gibt es auch Zustimmung im Chat. Eine Person schreibt, ich möchte das auch nochmal hervorheben, dass Gleichstellungsförderung meines Erachtens bedeuten würde, dass auch intersektional gedacht werden müsste und wir viel stärker differenzieren müssen, um insgesamt mehr Gleichstellung zu erreichen. Danke für das Statement. Gerne könnt ihr jetzt noch die letzte Viertelstunde nutzen, um noch die Fragen im Chat loszuwerden. Ich hatte ja auch schon gesagt, sozusagen, wir sind der Landesverband der Dachverband für Sachsen der queeren Vereine. Und wir machen natürlich auch eine politische Lobbyarbeit und haben uns jetzt sozusagen den Sport für dieses Jahr, aber eigentlich verstärkt für das nächste Jahr auch auf die Fahnen geschrieben. Und sozusagen diese Veranstaltung heute soll auch für uns ein wenig dazu ein Auftakt sein. Und Nick, da du jetzt sozusagen von den ReferentInnen, der mit dem größten Sachsen- und LSBTIQ-Bedarf in einem oder Ansatzpunkt in einem bist, wollte ich dich fragen, was du uns da auf den Weg mitgibst für die sächsische Politik. Was muss sich aus deiner Sicht ganz konkret hier in Sachsen bewegen, mit Blick auf den Landessportbund beispielsweise, aber auch auf andere Gebiete?
Ja. Also ich glaube, zum einen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man offizielle Regelungen schafft, also sowas in die Richtung, wie jetzt der Berliner Fußballbund gegangen ist, weil ansonsten bedeutet das halt für die Person, dass sie immer wieder diesen Kampf alleine führen müssen. Und meistens sind sie dann die Ersten oder die Wenigen. Und das heißt, ne, niemand kennt sich aus und alle müssen irgendwie so in so Einzelfallentscheidungen da irgendwie zum Beispiel ihr Recht auf Teilhabe erstmal einfordern. Und das ist super anstrengend und damit haben Leute in ganz vielen Bereichen zu tun und das wäre schön, wenn das im Sport nicht so wäre. Aber ich glaube auch da, also auch was der Berliner Fußballbund gemacht hat, ist wirklich sehr begrüßenswert, indem da überhaupt was passiert, aber aus meiner Sicht ist das auch nicht genug, weil da gibt es zum Beispiel die Einschränkung, dass maximal 2 Personen pro Mannschaft dem Personenstand divers angehören können und wenn man mal so überlegt, also ne, wir haben vorhin viele Hürden genannt und was es ist so ein Aspekt, die Hürden herunterzuschrauben, ist, dass man halt gemeinsam zum Beispiel irgendwo hingeht, dass mehrere Personen, die eben nicht der geschlechtlichen Norm entsprechen, irgendwie zusammen auch in irgendeinen Verein gehen. So, wenn das qua dieser Regelung gar nicht möglich ist, dann setzt das Leute erstmal in ein Konkurrenzverhältnis, ne? Und verunmöglicht auch dieses gegenseitige Empowerment. Deswegen würde ich sagen, ne, auf der institutionellen Ebene muss es Regelungen geben, die aber wirklich inklusiv sind und nicht noch neue Diskriminierungen mit sich bringen. Und gleichzeitig, glaube ich, ja, braucht es einfach eine Begleitung für Vereine, weil wir haben schon gehört, dass es viele Vereine haben vielleicht die Kapazitäten gar nicht und brauchen da irgendwie kompetente AnsprechpartnerInnen, die diesen Prozess auch ein bisschen anstoßen. Aber es geht auch nicht nur. Also die Vereine müssen das auch selber wollen und müssen da selber dahinter stehen. Und das muss, also das ist auf Seiten der TrainerInnen, aber auch bis in die einzelnen Mitglieder der Vereine müssen das natürlich auch alle mittragen und da kann die LRG, glaube ich, höchstens irgendwie einen Impuls geben oder anstoßen, aber dieser Prozess muss dann noch viel weitergehen.
Ja, danke dir. Frau Zschoppe, hätten Sie da auch noch gute Tipps, was wir da sozusagen auf der sächsischen Ebene auch tun können, wo wir anfangen können?
Ich denke, der Landessportbund ist natürlich dort in der Verantwortung. Wir haben es am Beispiel Sachsen-Anhalt auch deutlich gemacht, was man leisten kann. Und also mein Gedanke wäre zum Beispiel dieses Projekt, was seinerzeit aus dem Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe ja auch mitgefördert wurde, im Sport Vereint für Demokratie. Beschäftigt sich eigentlich auch, schwerpunktmäßig ging es jetzt Auseinandersetzung auch mit Rechtsextremismus im Sport, in Sportvereinen, dort zu beraten, auch aufzuklären. Aber ich denke, in diesem Demokratieprojekt kann man sehr gut auch diese Thematik mit verorten. Das leidet zwar ein bisschen darunter, dass permanent auch das Personal wieder wechselt. Also soweit ich das aus einer mittlerweile ja Außenperspektive für den LSB Sachsen beurteilen kann, ist das also nicht besonders kontinuierlich im Moment, aber trotzdem müssten dort eigentlich auch kompetente Ansprechpersonen sitzen und in diesem Projekt werden sogenannte DemokratietrainerInnen ausgebildet. Das heißt, über die Jahre sind dort eine Reihe von Personen genau dazu ausgebildet worden, über Demokratieverständnis, Wertevermittlung im Sport entsprechend Kompetenzen zu vermitteln, Zivilcourage zu fördern. Die Personen, die müssten eigentlich auch alle in Sachsen unterwegs sein. Ich wage mal eine Prognose, das müssten so, ich denke mal, im Laufe der Zeit 60, 70 mindestens sein. Also eigentlich ist dort auch ein Pool von Personen, mit denen man sehr, sehr gut genau diese Unterstützungsleistung auch voranbringen könnte. Wird natürlich alles ein bisschen erleichtert, wenn sich der Präsident und der Geschäftsführer, nee, in Sachsen heißt der Generalsekretär, also der Generalsekretär und der Präsident dieses Themas auch explizit annehmen. So könnte es vielleicht gehen.
Ja, das würde ja dann auch eigentlich diesen mehrdimensionalen Ansatz oder diesen vielleicht sogar fast schon intersektionalen auch ein bisschen stützen und da gleich ansetzen an diesem Thema. Benjamin, ich habe noch eine Frage an dich, die mir von den Rosa Löwen tatsächlich mitgegeben wurde, die ja eigentlich hier mit dabei sein wollten und es jetzt einfach nicht sind aus terminlichen Gründen und betrifft vielleicht auch andere Sportvereine, die immer auf ja darauf angewiesen sind, dass sie öffentliche Sportstätten nutzen können. Und die Rosa Löwen befürchten sozusagen, dass zum Beispiel auch aus politischen Gründen, also wenn sich zum Beispiel da gewisse Verhältnisse in Stadträten ändern in die eine oder andere Richtung, dass davon auch vielleicht die Zuteilung von Sportstätten gerade zu queeren Sportvereinen oder schwul-lesbischen Sportvereinen betroffen sein könnte. Ist es auch eine Erfahrung, die du schon mal gemacht hast, was dir schon mal untergekommen ist? Kann sowas passieren?
Also tatsächlich, wir haben jetzt keine Erfahrung gemacht. Also ich habe auch mit den Rosa Löwen über Bund und so weiter auch schon mal Kontakt gehabt und weiß, dass das ein Thema ist, was bei Ihnen unter den Nägeln brennt. Einleitend möchte ich einfach nochmal sagen, dass es halt da keine Missverständnisse gibt. 90.000 Sportvereine in Deutschland haben das Problem, dass sie meistens tatsächlich abhängig davon sind, ob sie von den Bezirken oder wer auch immer sich darum kümmert, Sportstätten bekommen. Das heißt, es ist tatsächlich auch nicht nur ein Problem der queeren Vereine. Da darf man natürlich nicht vermischen. Man kriegt keine Halle und man wird diskriminiert. In Berlin läuft es beispielsweise so, da gibt es einfach eine Verordnung, die regelt, nach welchen Kriterien Kinder, Leistungssport und so weiter die Hallen vergeben werden. Ich gehe mal davon aus, das ist in anderen Bundesländern ähnlich. Dementsprechend kann es natürlich immer passieren, dass Vereine auch nicht berücksichtigt werden. Wenn aber tatsächlich dann irgendwann bestimmte Regularien einfach nicht mehr nachvollziehbar sind, dann muss natürlich dann auch der nächste Schritt gegangen werden. Also wenn wirklich nachvollziehbar ist, dass durch bestimmte Verhältnisse Hallen wegbrechen, die beispielsweise in den letzten Jahren immer auch vergeben wurden an den queeren Verein, dass man da sensibel ist. Und klar, das kann irgendwie auch passieren. Vor allem, also in Berlin sind es die Bezirke, die die Hallen vergeben. Das ist nochmal eine ganz andere politische Ebene als jetzt Landesebene oder Bundesebene. Und dann sehe ich auch wieder die Verbände, also die Landessportbünde, den DOSB, wenn wirklich solche Fälle auftauchen sollten, dass da jemand befürchtet, aufgrund der queeren Thematik nicht berücksichtigt zu werden, da wirklich aktiv die Landessportbünde anzusprechen, aber auch den DOSB. Tatsächlich glaube ich, mit Frau Choppe, aber auch mit anderen Ansprechpersonen beim DOSB sind die Ohren da offen und da finde ich es tatsächlich wichtig, wenn sowas passiert, das dann auch wirklich zu kommunizieren, um gemeinsam dann auch dagegen vorgehen zu können. Weil ich glaube, im Kleinen dann die Diskriminierungskeule in Anführungszeichen auszupacken, wenn teilweise vielleicht auch nicht klar ist, ist das wirklich passiert, da kann man sich auch schnell ins eigene Fleisch schneiden. Da würde ich wirklich den Schritt gehen, wenn es Bedenken gibt, an die verantwortlichen übergeordneten Verbände gehen, weil die dafür verantwortlich sind, sich drum zu kümmern.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Wenn jetzt nicht noch Fragen im Chat kommen, würde ich sagen, wir haben sehr, sehr viel heute besprechen können und viele Baustellen auch sichtbar machen können und würde euch jetzt als Referentinnen alle nochmal einladen, gerne eine Art Schlussstatement zu geben oder noch hinzuzufügen, was ihr die ganze Zeit schon sagen wolltet, aber ich einfach nicht gefragt habe, sofern das der Fall ist. Adrian, möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, also einmal vielen Dank, Vera, für die spannende Diskussion hier. Was mir ganz wichtig ist, ich glaube, wir müssen es wirklich von allen Seiten angehen. Also von oben, von den Verbänden, dass da was kommt, aber auch von unten aus den einzelnen, in die einzelnen Vereine reingehen. Und was ganz wichtig dabei ist, dass natürlich die queeren Menschen dabei gehört werden und gefragt wird, was braucht ihr eigentlich? Aber dass halt auch die nicht queeren Menschen das zu ihrem eigenen Problem machen und angehen, damit man nicht immer die einzige Person ist, die da in die neue Situation reinkommt und im Grunde gleich Ärger macht, indem man halt darauf hinweist, dass da ein paar Sachen eigentlich geändert werden müssten und dann dadurch gleich einen schweren Start hat oder halt am Anfang alles schluckt, um nicht gleich wieder in eine schwierige Situation zu kommen. Ich denke, das ist ja ganz wichtig, dass sich wirklich alle Menschen das auf die Fahne schreiben, dass man Vielfalt fördern und Diskriminierung abbauen muss.
Ja, danke dir, Adrian. Danke, dass du sozusagen aus Hamburg heute zu uns gekommen bist. Benjamin, als Berliner,
Ja,
gib uns etwas auf den Weg mit.
genau, also ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben tatsächlich. Also zum einen, ich finde es toll, dass Frau Zschoppe so spontan zur Verfügung stand. Gebe in die Richtung tatsächlich auch nochmal diesen Wunsch von DOSB-Seite bei den Verbänden, bei den Landessportbünden hauptsächlich, wirklich ein bisschen intensiver auch, ich will jetzt nicht sagen, Druck auszuüben. Aber da hängt es meiner Meinung nach, weil da halt auch die Ausbildung anfängt, die dann in alle Richtungen geht. Konzepte entwickeln, auch was die Finanzierung betrifft. Weil die Ausrede, also in Berlin ist häufig, wir haben halt keine Kapazitäten dafür, die finanziert werden, das vielleicht einfach gemeinsam anzugehen. Das Zweite ist zum ganzen Thema geschlechtliche Vielfalt. Die Eurogames 2020 konnten leider aufgrund von Corona dieses Jahr nicht stattfinden. Ich finde, das sollte aber nochmal erwähnt werden, weil die sich monatelang hingesetzt haben und versucht haben, ein Wettkampfkonzept zu entwickeln, um alle Menschen abzuholen. Das finde ich, sollte nicht unerwähnt bleiben, weil das vielleicht auch eine gute Grundlage ist, um Möglichkeiten zu entwickeln, wie das in Zukunft vielleicht aussehen könnte. Wir haben da in unterschiedlichsten Sportarten bis zu 5 Kategorien angeboten, um wirklich alle abzuholen. Das finde ich, ist wirklich eine gute Herangehensweise gewesen. Dann möchte ich
Wo hätten die stattgefunden, die Eurogames?
in Düsseldorf stattgefunden. Und aufgrund von Corona und dann Schwierigkeiten mit Verlegungen, weil im nächsten Jahr die Eurogames schon feststehen und so weiter, mussten sie jetzt leider abgesagt werden. Und es wäre sehr schade, wenn dann das, was die rausgearbeitet haben, dann irgendwie verpuffen würde.
Wo finden die denn im nächsten Jahr statt, weißt du
Nächstes Jahr finden die in nee, nächstes Jahr ist, also einmal Niederlande, einmal Kopenhagen. Ich glaube, nächstes Jahr ist Kopenhagen und da war das Problem, dass da so viel mit der Stadt und offiziell irgendwie mit drin ist, dass die gesagt haben, wir verschieben nicht um ein Jahr. Genau. Dann noch ein Punkt, da wir heute auch viel über geschlechtliche Identität gesprochen haben. Die sexuelle Identität ist nicht vom Tisch. Also wir dürfen halt tatsächlich, wie wir auch gesagt haben, keine Hierarchisierung machen. Aber weil wir jetzt in Sachsen sind und Vera, ich hatte dir das ja auch schon mal weitergegeben. Einfach nochmal das Zitat, mit dem ich enden möchte. Das Sächsische Sportgericht hat im April 2019 nämlich nach einer Beschwerde entschieden, Homonegativität als ein für den Fußball typisches Phänomen ist normal und hat dann das laufende Verfahren wegen Beleidigung eingestellt. Dem Gericht zufolge sei Beschimpfung wie Arschficker oder Schwuchtel kein relevanter Tatbestand oder sportwidriges Verhalten. Einfach um das nochmal auch zu zeigen, 2019. Ja, es ist, ich glaube, die Taz hat geschrieben, ein Skandal für den Sport. Ja, ich
Wie
glaube,
weit reicht dieses Gesetz? Gilt das dann nur in Sachsen oder gilt das in Deutschland?
das ist
Oder
tatsächlich
dieser Urteil?
wieder kein Gesetz, das ist wieder
Ja,
Sportgerichtsbarkeit.
das Urteil.
Die können das theoretisch auslegen, aber eigentlich hätte da meiner Meinung nach dann auch der Landessportbund und die das dann auch irgendwie juristisch und satzungsmäßig festlegen, auch noch etwas aktiver werden können oder müssen. Genau. Und die Bund 2020 wird aufgrund von Corona nicht analog stattfinden, aber wir sind gerade auch mit dem DOSB und Startschuss in Hamburg, die letztes Jahr ausgetragen haben, und Vorspiel Berlin und Seitenwechsel wird dann auch dazu kommen und so weiter, in der Planung, ob wir eine digitale Bund organisieren können, dass alle, die irgendwie Lust haben, das Thema einfach weitertreiben.
Wunderbar. Bevor Frau Zschoppe dran ist, würde ich sagen, ich poste noch mal ganz kurz hier Links zu den Rosa Löwen, zu dem FLTI Basketballteam, was Nick erwähnt hat, und zu Zeitkick noch mal in den Chat. Und außerdem gibt es neben den Rosa Löwen auch einen, ja, also ich glaube offiziell schwul-lesbisch, real, aber eher schwulen Verein in Dresden und einen in Chemnitz, die Bogenschützen und die Querschläger. Genau, Frau Zschoppe, bitte.
Jetzt muss ich erst mal verkraften, was mir Benjamin hier über die sächsische Sportgerichtsbarkeit berichtet hat. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm und ja, ist natürlich nicht hinnehmbar. Also da hätte der Landessportbund von sich aus schon mal auf der Barrikade stehen müssen. Ich würde es gerne mit einem kurzen Fazit bewenden lassen, weil ich glaube, wir haben ja wirklich ganz, ganz viele Dinge angesprochen, viele gemeinsame Schnittmengen auch herausgearbeitet und Ich würde es neben dem, dass da ja, viele Dinge noch zu machen sind und dass wir in der Pflicht und gefordert sind, eher positiv nochmal auch versuchen zu formulieren, dass ja tatsächlich für alle Beteiligten, Nick hat das so schön deutlich gemacht, was es ja auch wirklich für jeden Einzelnen bedeutet, beim Sport dabei sein zu können, ob das das körperliche Wohlbefinden, aber auch psychische Spannung, Entspannung, auch die soziale Einbindung ist. Also für jede einzelne Person, aber auch für die Sportorganisation insgesamt ist Vielfalt einfach ein Gewinn. Also gar nicht so sehr, ihr müsst und nun kümmert euch mal, sondern hey, ihr gewinnt alle dabei. Also so würde ich es gerne für mich in der heutigen Runde abschließen und ganz konkret natürlich für das queere Netzwerk in Sachsen, wenn ihr das Thema Sport jetzt auf der Agenda habt, also maximalen Erfolg wünschen und wo irgend möglich unterstütze ich euch natürlich gerne. Und ich wollte nur noch mal meinen Fahrradschlüssel, ne, also zeigen, seht ihr mein schönes Schlüsselband, das macht der LSB Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Kann man immer schön demonstrieren.
Wunderbar. Nick, gib ein abschließendes Abschlussstatement für alle.
Ja, auch von mir danke, Vera, für die Organisation und für die Einladung. Ich fand es auch sehr spannend. Ich würde vielleicht auch drei kurze Punkte noch sagen. Also das eine ist, dass Vereine ja auch sozusagen so Lernorte sein können, also wo man auch sich irgendwie so eine Awareness überhaupt erstmal entwickelt und Perspektiven von anderen Leuten einnimmt. Das geht natürlich nur, wenn die divers sind und auch wenn es so ein bisschen eine Vereinsstruktur gibt, wie zum Beispiel Workshops oder sowas, die das Ganze auch begleiten. Und dafür braucht es dann auch die Ressourcen, Zeit, aber auch Finanzierung. Also was Benjamin gesagt hat, ganz wichtig, dass es zum Beispiel genau dafür auch Fördermöglichkeiten gibt. Der zweite Punkt, den ich noch machen würde, ist, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, also wenn es exklusive Räume gibt, also exklusive Sporträume wie LSBTI oder Flint, die dann auch wirklich so inklusiv wie möglich zu gestalten, das finde ich ganz wichtig, dass da niemand hinten runterfällt. Und genau der dritte Punkt, also ganz oft wird ja sozusagen als Argument ins Feld geführt, warum trans- und nicht-binäre Personen irgendwie vielleicht nicht ja, regulär am Sportbetrieb teilnehmen sollen, so mit so einem Fairplay-Argument das Ganze untermauert. Und da würde ich nochmal fragen, also Fairplay für wen? Also sind wirklich alle mitgedacht, wenn es darum geht, für wen es faire Startbedingungen gibt, überhaupt am Sport teilzunehmen? Und genau, also Sport für alle, wie Peter Schoppe schon meinte, das muss auf jeden Fall das Ziel sein.
Ja, vielen Dank, Nick. Da gibt es auch nochmal ein zustimmendes, sehr schönes Statement im Chat, dass es eben um Sport für alle geht. Vielen Dank auch dafür. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch das Zoom angetan habt und auch mit, wie bei Frau Schoppe, gewissen technischen Problemen, die sie kurzfristig lösen musste. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch als Publikum, dass ihr hier wart, dass ihr so aktiv auch mitdiskutiert habt, obwohl es so nur im Chat möglich war. Vielen Dank. Und normalerweise bei allen möglichen Diskussionen sage ich immer ganz reflexartig am Ende, dass ich einen schönen Nachhauseweg wünsche, aber das kann ich jetzt gerade gar nicht. Aber natürlich tue ich das dennoch und wünsche allen einen schönen Abend. Und vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und wenn es neue Informationen zum Thema Bund gibt, dann werden wir die natürlich auch in Sachsen weiter verbreiten und euch einladen, damit dabei zu sein. Vielen Dank und tschüss.
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 Bis auf den Fall.